Breitband. Topic.
Am Ende ist es das blanke Entsetzen, das einen erfasst, wenn Nachrichten wie die von den Anschlägen in Norwegen einen erreichen. Bis dahin aber durchläuft die News verschlungene Wege in diversen Medien und legt bisweilen richtige Wettläufe hin zwischen twitternden Augenzeugen und seriösen Agenturjournalisten. Dabei wird sie vor allem auch mehrmals neu interpretiert und im Fall von Oslo wurde bei uns aus einer Katastrophennachricht noch vor deren vollständiger Erfassung schon der Beginn einer neuerlichen politischen Diskussion um ein altes Thema. Markus Bösch hat die Nachrichtenentwicklung rund um Oslo nochmal zurückgespult.
Die Autobombe, die Andres Behring Breivik gezündet hat, explodiert am Freitag, den 22. Juli, um 15.26 Uhr mitten im Regierungsviertel der norwegischen Hauptstadt Oslo. Um 15.40 Uhr berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, dass Menschen bei einer Explosion verletzt worden sind. Um 16.14 Uhr berichtet das norwegische Staatsfernsehen von zwei Toten. Die Korrespondentin der BBC warnt, es könne sich eventuell auch um eine Gasexplosion handeln, man wisse es noch nicht. Andere Journalisten sind nicht so zimperlich.
Direkt nach Pakistan in die Führungskader der Al-Qaida. Das heißt, es gibt dort eine Szene für solche Attacken.
Das mag sein, dass es in Norwegen keine Täter mit islamistischem Hintergrund waren, ist wenigen Stunden danach allen klar. Die UN wird einige Tage später die vorschnelle mediale Spekulation zahlreicher Kommentatoren rügen. Nicht rügen wird sie den innenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Hans-Peter Uhl, der in einem Interview 4 Tage nach dem Massenmord die Schuld einzig und allein im Internet sucht.
Diese schreckliche Tat von Oslo wurde ja nur scheinbar von einem Einzeltäter begangen. Jetzt wird immer mehr bekannt über seine Internetkontakte. In Wahrheit wurde diese Tat im Internet geboren.
Spiegelredakteur Ole Reismann kommentiert.
Ganz richtig. Ein Täter begeht in Norwegen einen Massenmord und ein Unionspolitiker will alle Menschen in Deutschland unter Generalverdacht stellen.
Beobachten kann man am Beispiel Oslo eine klassische Chronologie. Die hektische, quasi Echtzeit-Live-Berichterstattung, inklusive wilder und inhaltlich oft komplett falscher Spekulationen, garniert danach mit einer politisch motivierten Diskussion, die gerne hysterische Züge annimmt und die zumindest in Deutschland noch geprägt ist von Technikängsten und Unkenntnis. Uhls These der Internetschuld wurde von Webnutzern flugs aufgegriffen. Unter dem Hashtag im Internet geboren verbreitet sich bei Twitter ein Meme. Aufgelistet werden alle Dinge, die wirklich oder unwirklich im Internet geboren wurden. Die Taten von Oslo und Utøya gehören nicht dazu.
Das war Markus Bösch über einen sehr aktuellen Nachrichtenweg zwischen On- und Offline-Welt, zwischen brutalen Fakten und politischer Diskussion zum Thema Überwachung im Netz. Und apropos das Meme im Internet geboren, das ist nur eine Form, wie auf Nachrichten dieser Art im Netz reagiert wird. Und zum Ende der Sendung in der Netzkultur haben wir dann noch mehr Beispiele. Derzeit also aber mal wieder leichte Panik vor dem Netz und aus dem Netz strömt dagegen Sorge vor diversen Überwachungsplänen, Ideen, Strategien, die vermeintlich oder auch wirklich helfen könnten, solche Taten zu verhindern.
Ja, und was kann das digitale Profiling aber überhaupt? Also das Erstellen von Profilen anhand von Infos, die aus beispielsweise sozialen Netzwerken gezogen werden. Wie erfolgversprechend ist es wirklich, das Netz zu scannen nach Auffälligkeiten? Darüber haben wir mit dem Journalisten Peter Welchering gesprochen und wollten zunächst von ihm wissen, wo und wie werden wir eigentlich schon überwacht, während wir uns im Netz bewegen?
Also generell gilt das Internet als der bestüberwachte Ort dieses Universums oder dieser Welt und die Methoden, die eingesetzt werden, das geht von der sogenannten Open Source Intelligence, also wo beispielsweise Nachrichtendienste all das, was sie in sozialen Netzwerken eben öffentlich angucken können, auswerten, bis hin zum Nachverfolgen der einzelnen Nutzerbewegungen, also welcher Nutzer war auf welcher Webseite, was hat er sich dort wie lange angeschaut. Das geht weiter über das Erstellen von Kundenprofilen und Nutzerprofilen, sodass man dann herausbekommt, welche Lebenssituation hat denn im Augenblick ein bestimmter Mensch, ist der etwa für bestimmte Produkte ansprechbar oder auch etwa für bestimmte Nachrichtendienste. Also alles, was gesammelt werden kann von uns bis hin zum Haushaltsnettoeinkommen, findet sich im Web, findet sich im Netz und wird eben auch gesammelt.
Und können Sie Beispiele nennen für Zusammenhänge, in denen diese Daten, die gesammelt werden, von uns dann auch wirklich ausgewertet werden?
Ja, beispielsweise von einer Versicherung, einer Lebensversicherung weiß ich, die haben ein ganz spannendes Programm, das nennt sich Business Intelligence System. Und wer beispielsweise im Online-Buchhandel gerade Bücher über Trauer oder den Umgang mit Trauer bestellt oder Bücher beispielsweise über den Umgang mit Verlustängsten. Der, so hat man herausgefunden, ist für eine Lebensversicherung besonders empfänglich. Also wird er eine Mail bekommen oder wird er angerufen werden von Beratern und man bekommt dann beispielsweise auf diese Weise mehr Kunden für solche Lebensversicherungen.
Inwiefern sind denn diese Informationen auch interessant für Sicherheitsbehörden und wie gehen da Sicherheitsbehörden vor, um eventuell an solche Daten ranzukommen, um zum Beispiel so eine Art digitale Rasterfahndung nachzuvollziehen?
Also in Deutschland ist es dann noch ein wenig zurückhaltend, obschon eigentlich Rasterfahndung ja in Deutschland erfunden wurde in den 70er Jahren im Umfeld der gesamten RAF-Geschichte. Und damals hatten wir ja einen Präsidenten des Bundeskriminalamtes, der die Vision herausgab, die Polizei muss vor dem Täter am Tatort sein. Das heißt, wir müssen herausbekommen, unter welchen Umständen Menschen kriminell werden. Und wenn sie dann drohen, eine kriminelle Tat zu begehen, dann müssen wir das mit Computerhilfe, mit Rasterfahndung eben vorher schon wissen. Wer da beispielsweise ziemlich weit vorne ist, das sind die amerikanische Bundespolizei, FBI, und das sind die amerikanischen Sicherheitsdienste, die überwachen beispielsweise auch Datenpäckchen im Internet. Über diese Datenpäckchen oder mit diesen Datenpäckchen wird ja alles transportiert, was ich von einer Website zur anderen schicke. Also wenn ich mich irgendwo einlogge, etwa auf die Radio, einfach mir Sendungen anhören will oder etwas abfragen will. Aber auch meine Mail wird in solche Datenpäckchen aufgeteilt und dann kann man beispielsweise nach bestimmten Stichwörtern machen. Das macht etwa die National Security Agency in den USA. Etwa wenn ein Stichwort dort ist wie Heiliger Krieg oder ein Stichwort wie wir haben ein Treffen. Dann werden die Zeilen vor und nach dieser Botschaft in Verbindung gesetzt und dann wird herauszubekommen versucht, ganz automatisch mit einer Software, was wollte dieser Mailschreiber sagen, liegt da unter Umständen eine Gefahr dahinter.
Wie könnten denn so Verhaltensprognosen aussehen oder beziehungsweise wie kann man daraus Verhaltensprognosen entwickeln, wenn man sich als Polizist oder als Sicherheitsbehörde in sozialen Netzwerken bewegt und dort Daten von potenziellen Gefährdern sammelt?
Naja, wir machen das, was wir im wirklichen Leben machen, eigentlich auch im Netz. Das heißt, wir gehen immer eigentlich zu ähnlichen Orten, zu denselben Orten. Wir haben ein Verhaltensprofil, das sehr große Ähnlichkeit mit vorangegangenem Verhalten immer aufweist. Und deshalb kann man schon prognostizieren, was wird er denn jetzt als nächstes im Netz machen, weil es so etwas wie Gewohnheiten gibt. Und diese Gewohnheiten, die werden ausgewertet. Und bei diesen Gewohnheiten wird dann eben auch ermittelt, was wird er denn jetzt vermutlich als nächstes machen. Ganz gefährlich wird es, wenn ein Mensch mit seinen Gewohnheiten auf einmal bricht und etwas anderes macht. Und da können wir von den Banken lernen, das machen auch die Sicherheitsdienste. Beispielsweise Banken überwachen das Kaufverhalten, etwa das Kreditkartenkaufverhalten oder sonstige Kaufverhalten ihrer Kunden. Und wenn beispielsweise jemand plötzlich immer öfter mit der Kreditkarte zahlt, statt bar zu zahlen, wenn jemand beispielsweise nicht mehr die 400-Euro-Anzüge, sondern die 70-Euro-Anzüge kauft, dann schlagen solche Überwachungsprogramme bei Banken Alarm und der Kunde wird ganz vorsichtig einmal gefragt, sag mal, hast du ein Problem, droht da vielleicht eine Insolvenz?
Können Sie nochmal den Weg genau zu diesem Sammeln von diesen Daten, egal ob Sicherheitsdienste oder Versicherungen sind, erklären? Also ich als normaler Internetnutzer, werde ich im Moment eventuell überwacht oder muss es trotz allem immer noch ein Initialverdacht oder ein Initialinteresse von außen geben, damit auch mein soziales Netzwerkprofil gecheckt wird?
Also im Augenblick gibt es beide Möglichkeiten. Wenn beispielsweise ein Nachrichtendienst ganz grob bestimmte Informanten sucht, dann scannt er einfach die Netze ab und dann versucht er mit bestimmten Merkmalen, kauft beispielsweise bestimmte Bücher, liest etwa Empört euch oder ein ähnliches Buch, hat also eine bestimmte gesellschaftliche Einstellung gerade. Und von diesen Scans wird dann eben mit einer Art Initialverdacht ein subjektives Profil erstellt. Es gibt aber auch die Vorgehensweise und vor allen Dingen machen das Banken und Versicherungen, dass sie ganz konkret sehr breit an solche Netzwerke und an beispielsweise auch den Onlinehandel herangehen und sich einfach anschauen, was machen Menschen da, welche Bücher, welche Musik kaufen sie, auf welche Webseiten gehen sie und dann kann man mit Wahrscheinlichkeiten errechnen, welche subjektive Situation sich hinter diesem Menschen verbirgt, also in welcher Situation er ist.
Also es sind ja unterschiedliche Daten. Sie haben gesagt, es gibt Daten, die von Banken erhoben werden. Dann gibt es natürlich diese ganzen Werbenetzwerke. Dann gibt es die sozialen Netzwerke, in denen wir uns bewegen und Datenspuren hinterlassen. Wie können denn diese unterschiedlichen Daten korreliert werden? Und wie kann denn da eine wirklich sinnvolle Information rausgelesen werden?
Also so etwas Ähnliches wie eine Superdatenbank gibt es noch nicht, ob die schon die einen Kriminalisten natürlich vorschwebt. Aber was man natürlich machen kann, ist, man kann beispielsweise sich anschauen auf den Internetknotenrechnern, und das machen Nachrichtendienste, wenn von einer bestimmten Internetprotokolladresse Datenpäckchen kommen. Wo gehen die hin? Und dann kann ich an diesen Internetknotenrechnern nachverfolgen, auf welche Seiten ist er denn gerade gegangen, was hat er denn gerade gekauft. Ich kann sogar mit einer Methode, die nennt sich Deep Packet Inspection, dann auch herausbekommen, was steht denn in diesen Datenpäckchen. Also ich kann dann auch Inhalte überwachen. Und wenn dann beispielsweise noch solche Dinge hinzukommen, wie etwa die Verbindungsdaten, die gespeichert werden bei der Vorratsdatenspeicherung, dann kann ich, und da schlägt dann wirklich Quantität in Qualität um, dann kann ich über bestimmte Verbindungen auch herausbekommen, wenn ich nachvollziehe, wer mit wem telefoniert, in welcher Abfolge, auch welche Dinge vermutlich besprochen wurden und was da Thema war.
Na, das wünscht sich ja, solche Erfolge wünscht sich ja auch der CSU-Politiker Hans-Peter Uhl, den wir vorhin schon gehört haben, der die Vorratsdatenspeicherung auch aktuell nochmal forcieren möchte. Wäre denn dann wirklich so ein, wenn Sie sagen, Quantität schlägt dann in Qualität um, wären dann solche schlimmen Anschläge wie in Norwegen wirklich vermeidbar gewesen, eventuell?
Also rein technisch gesehen kann man natürlich alle beispielsweise einer psychopathischen Einstellung verdächtigen, auf diese Weise aus dem Verkehr ziehen. Die Frage ist, ob das gesellschaftlich gewollt ist. Ich denke, das ist nicht gesellschaftlich gewollt. Experten gehen beispielsweise davon aus, 1% der Bundesbürger entwickeln psychopathologische Züge. Das heißt, wir hätten es dann mit 1% der Bundesbürger zu tun, die auf diese Weise überwacht werden müssten. Und dann gibt es immer noch einen Promillebereich nur, dass es wirklich zu solchen Taten kommt. Also man kann sehr schwierig solche Taten wirklich verhindern, es sei denn, man zieht fürchterlich viele 10.000 Menschen einfach vorsorglich aus dem Verkehr und das kann ja nun wirklich niemand wollen.
Dankeschön an den Journalisten Peter Belchering. Mit ihm sprachen wir über die Möglichkeiten und Risiken der digitalen Rasterfahndung.
Und gleich bewegen wir uns in die Zukunft. Was wäre 2021 möglich und welche Folgen hätte eine ausgeweitete Überwachung auf unsere Gesellschaft? Das gleich hier auf Breitband. iRoy mit Usual Popline, ein Stück von zwei Italienern. iRoy alias Pietro Lanuzzi bezeichnet sich als Non-Musician, also als Nicht-Musiker, aber seinem Kollegen Andrea Mangia alias Populous gefiel seine Nicht-Musik so gut, dass er sie auch unbedingt remixen wollte. Das Ergebnis ist seit Anfang Juli bei dem ebenfalls aus Italien stammenden Netlabel Bad Panda Records zu hören. Links zur Musik, Künstler und Label finden Sie bei uns auf breitband.deradio.de.
Ja, und wir wenden uns nochmal den Forderungen nach einer massiven Überwachung des Internets zu, die in dieser Woche wieder laut geworden sind. Möglichkeiten und Gefahren haben wir vorhin erörtert mit Peter Welchering. Aber wie könnte eigentlich eine Welt aussehen, in der die digitale Rasterfahndung Normalität ist? Das ist gar keine richtige Science-Fiction-Vision. Konstanze Kurz und Frank Rieger beispielsweise dazu, das Ziel, Zitat, universeller und ubiquitärer Identifizierbarkeit jedes Menschen, egal ob im Netz oder auf der Straße, wird durchaus mit großem Nachdruck verfolgt. Also schauen wir doch mal in die Zukunft. Love Überland ist für uns in das Jahr 2021 gereist.
Datenschutzrechtliche Bedenken sind seit ein paar Jahren nur noch rein akademische Fragen, erst recht gegenüber Journalisten. Seit das Ministerium für Mustererkennung gegründet wurde, hat sich nämlich die Überwachung zu einem Moloch entwickelt, den niemand mehr versteht, der aber alles und jeden überwachen will. Dieser ganze Quatsch fing an nach dem Massaker von Oslo vor 10 Jahren, als ein gebildeter Wahnsinniger über 70 Menschen umlegte. Dies galt bald als der 11. September von Europa, als der antimuslimische Terror losging und unsere Sicherheitsbehörden plötzlich einen blinden Fleck in ihrem Weltbild entdeckten, dass es sofort auszumerzen galt. Und es zeigte sich bald, dass auch strukturkonservative Sicherheitsbehörden schnell lernen konnten. Und was sie nicht selbst hinkriegten, dafür heuerten sie private Firmen an. Geldgeile Nerds gab's überall. Und die Hauptarbeitsmenge erledigten ja sowieso schon Google, Facebook und Apple. Facebook und Google stellten die Nutzerkontexte her und Apple sorgte für die überwachungstaugliche Hardware. Und während ich mich an diesem Freitag vor 3 Wochen gerade freute über die singenden Jägermeisterhirsche, die mir auf dem U-Bahnsteig passend mein Geburtstagsständchen sangen, als ich am Jägermeisterplakat langlief, extra für mich reaktiviert, weil ich vor 18 Jahren mal Gefällt mir geklickt hatte auf Jägermeister. Und da sah ich jedenfalls am anderen Ende des Bahnsteiges jemanden in meine Richtung kommen, der auf sein Handy-Display starrte, zwischendurch den Blick erhob und mich anvisierte, dann wieder auf sein Display guckte und schließlich vor mir stehen blieb und mich begrüßte. Hinter mir war sein Kollege aufgetaucht. Als ich mich umdrehte, verstaute der, was in seiner Jackentasche das aussah wie ein Elektroschocker, aber wahrscheinlich war es auch ein Smartphone. Die beiden baten mich, mich nach Hause begleiten zu dürfen und beschlagnahmten dann nach Paragraph sowieso vom 23. August 2013 meinen ganzen Rechnerkram. Beim Rastercheck war der Maschine im Ministerium nämlich aufgefallen, dass ich mich neulich mal sowohl auf linksextremen wie auf rechtsextremen Websites umgeguckt hatte, was meine Aufgabe ist als Journalist. Und in der auffälligen Kartei stehe ich vermutlich sowieso drin, weil ich gelegentlich mit meinem abgewanderten Kollegen telefoniere, der immer bei Obi Kunstdünger kauft für seinen Bauerngarten in der Uckermark. Und zufällig habe ich meine vorletzte Bahnreise ins Sauerland in dem kleinen arabischen Reisebüro um die Ecke gebucht, das aber auch viele Flüge in den Jemen verkauft. Nach 3 Wochen durfte ich dann gestern endlich meinen Rechnerkrams wieder abholen. Und auch meine digitale Online-Kennung haben sie wieder freigeschaltet, immerhin. Und dann habe ich jedenfalls den Officer da an der Ausgabe gefragt, ob damit auch der Käse jetzt gegessen sei für mich, weil sich ja alles aufgeklärt habe. Und dieser jungsche Typ grinste feist und kratzte sich den loboroten Haarschopf. Hoffen wir es mal, sagte er dann. Immerhin hat das System ja ihre verdächtigen Netzbewegungen gespeichert. Also nochmal Glück gehabt. Aber wer weiß, mein Nachbar ist seit 18 Monaten verschwunden. Er konnte nicht belegen, dass sein Interesse an Dokumenten und Arbeitsweisen der Staatssicherheit nur mit seiner Arbeit als Historiker zusammenhingen. Man könnte glatt paranoid werden.
Love Überland war für uns im überwachten Jahr 2021 und hat Rasterchecks und andere Zukunftsüberwachungsspäße über sich ergehen lassen.